Kapitel 20. Bob Zoric, Mitgründer von NCAP Investments. Auszeichnungen. NCAP gehört zu den 10 größten Energieinvestoren in den USA. Bob Zoric ist Mitglied der Independent Petroleum Association of America und sitzt außerdem im Vorstand mehrerer Wohltätigkeitsorganisationen in Houston, darunter die Work Faith Connection und das Hope and Healing Center. Gesamtes verwaltetes Vermögen Stand August 2023 $40 Milliarden. Schwerpunktbereich Wachstumskapital für unabhängige Energieunternehmen. Höhepunkte. Zoric und seine Partner haben $40 Milliarden über 24 Fonds eingeworben und verwaltet und dabei das Vertrauen und die Unterstützung von über 350 institutionellen Investoren aus aller Welt gewonnen. Durch sein unermüdliches Engagement bei der Identifizierung und Förderung von Talenten hat NCAP im Laufe der Zeit über 275 neu gegründete Energieunternehmen unterstützt. Diese Teams haben mit ihrer Erfahrung und ihrem Fokus Milliarden von Werten für die Investoren geschaffen und waren wichtige Impulsgeber für die Ölschieferrevolution. Christopher, erzählen Sie uns doch bitte zu Beginn etwas über Ihren Werdegang und Ihre Arbeit. Bob, geboren und aufgewachsen bin ich in der Bay Area, dem späteren Silicon Valley. Steve Jobs besuchte 5 Jahre nach mir dieselbe Highschool, Wozniak ein Jahr später. Mein Vater war kein Ingenieur, aber die Väter vieler anderer Leute schon. Es war also ein konkurrenzbetontes Umfeld, und davon habe ich wahrscheinlich profitiert. Jedenfalls habe ich an der UC Santa Barbara studiert, machte meinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, lernte meine jetzige Frau kennen und heiratete sie vor 51 Jahren. Wir zogen nach Phoenix, wo ich an der Thunderbird meinen Master machte. Dann zogen wir nach Dallas, wo ich 1974 in der Abteilung für Energie der Republic National Bank of Dallas anfing. Ich bin also schon etwa 50 Jahre in der Branche. Mit Energie kannte ich mich zwar nicht sonderlich gut aus, aber es wurde dennoch mein erster Arbeitsbereich. Anstatt uns an Krediten aus New York zu beteiligen, waren wir führend in der Energiefinanzierung. Und eines der ersten Dinge, die ich über die Öl- und Gasbranche lernte, war, dass sie für Außenstehende schwer zu verstehen ist. Es ist ein sehr nuancierter Bereich. Ingenieure können einem Grundstück einen Wert zuschreiben. Aber wenn man nicht weiß, auf welchen Annahmen der Wert beruht, versteht man die qualitative Bedeutung des Wertes nicht. Ich bin dann nach London gegangen und arbeitete an verschiedenen Projekten, große Finanzierungen in der Nordsee, und gewann etwas Selbstvertrauen und die Fähigkeit, mich gegen kluge Leute behaupten zu können. Als ich nach London ging, lernte ich, dass es mir Spaß machte, selbstständig zu arbeiten und jeden Tag aufzustehen und Dinge zu tun, die das Ergebnis meines Lebens verändern würden. Manchmal musste man auch einstecken, aber es gefiel mir trotzdem. Diese Erfahrung veranlasste mich, die Bank zu verlassen, als sich in den frühen 1980er Jahren die Gelegenheit bot. Einer meiner besten Freunde bei Republic und ich verließen die Bank gemeinsam, um 1981 ein Ölunternehmen zu gründen. Das taten wir 5 oder 6 Jahre lang in den frühen 80ern, in einer Zeit, als die Preise fielen. Aber wir lernten viel über Öl und Gas dazu und über all die technischen und betrieblichen Details, die es einem ermöglichen, Risiken und Werte zu bewerten. Wie Sie sich vermutlich erinnern, brach der Ölmarkt 1986 zusammen und wir verkauften unser Unternehmen. Wir hatten 5 Ränge von Vorzugsaktien, also haben wir viel gelernt über Kapitalisierung, Kapitalstruktur, Risiko, Bankschulden und so weiter. Zu der Zeit hatte ich fast 15 Jahre Erfahrung mit Investitionen und dem Management von Öl- und Gasrisiken. Ich zog nach Houston, um für einen Vermögensverwalter zu arbeiten, der Gelder von Pensionsfonds verwaltete, unter anderem ein Mezzanine-Finanzierungsprodukt, das mit Öl und Gas zusammenhing. Mitten in der Krise begann ich meinen Job dort. 1988 hatte ich den Eindruck, dass die Firma zu sehr auf teure Kredite konzentriert war. Ich erwähnte das meinem Chef gegenüber, aber er sagte, er wolle sich weiterhin auf das Mezzanine-Produkt konzentrieren. Ich war zwar dankbar für die Gelegenheit, aber mein Wunsch, meinem Instinkt zu folgen, führte dazu, dass ich darüber nachdachte, etwas anderes zu tun. Ich besprach mit meinem ehemaligen Partner die Möglichkeit, Öl- und Gasfinanzprodukte für institutionelle Kunden anzubieten, und wir beschlossen, die Idee mit 2 weiteren Freunden aus dem Öl- und Gassektor der Republic Bank zu diskutieren. Und das Konzept von NCAP war geboren. Diese Partnerschaft besteht nun schon seit 35 Jahren. Unser Konzept war ganz einfach, Christopher. Es bestand darin, unsere Erfahrungen und Kontakte zu nutzen, um den Institutionen hochwertige Öl- und Gas-Investmentprodukte zu liefern. Und genau das haben wir getan. Christopher: Das ist interessant, denn wenn man an NCAP denkt, dann sind Sie, die Öl- und Gasleute, sehr gut im Finanzwesen. Im Gegensatz zu Finanzleuten, die glauben, dass sie gut in der Öl- und Gasbranche sind. Ich denke, diesen Vorteil bringt NCAP seit langem in die Gleichung ein. Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Wer ist die wichtigste Person, die Ihren Erfolg beeinflusst hat? Und auf welche Weise? Bob: Darüber habe ich im Laufe der Zeit auch schon nachgedacht. Ich schreibe meinen Erfolg vor allem meinen Partnern und unserer guten Zusammenarbeit zu. Sie wissen schon, hart arbeiten, verfügbar sein. Andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte, und das Richtige zu tun, hat uns alle angetrieben. Vielleicht sollte man das letztlich unseren Eltern zuschreiben, die uns großgezogen haben. Außerdem ist meine Frau eindeutig dafür verantwortlich, dass sie mich bei all der Zeit und Arbeit unterstützt hat, die es brauchte, um NCAP zu einem Erfolg zu machen. Ohne meine Partner wäre ich nicht so erfolgreich. Man sollte sich mit Leuten zusammentun, die ähnlich denken. Wenn ich nach 35 Jahren zurückblicke, kann ich nur dankbar sein, dass uns das Schicksal alle zusammengeführt hat. Christopher: Was ist die größte Chance für Investoren, wenn sie sich mit Energie befassen, von 2023 ausgehend und darüber hinaus? Bob: Heute haben wir diese Überlagerung. Die politischen Entscheidungsträger der Welt stützen sich auf Prognosen, dass zu viel CO2 in der Luft die Erde überhitzen wird. Zumindest ist das die zusammenfassende These. Es gibt Hinweise darauf, dass vor 600 Millionen Jahren viel CO2 in der Atmosphäre war und es auf der Erde sehr warm war. Natürlich ist in den vergangenen 600 Millionen Jahren viel passiert. Ich habe viel über Klimamodelle gelesen. Im Vergleich zur realen Welt arbeiten sie nur mit einer begrenzten Zahl an Variablen. Sie neigen dazu, bestimmte Variablen zu übersehen, weshalb die tatsächlichen Entwicklungen stark vom Modell abweichen können. Ökonometrie und Klimamodelle sind zwei gute Beispiele dafür, dass sie interessant, aber unzuverlässig sind. Entscheidungen und Maßnahmen auf ein unvollkommenes Modell zu stützen, bietet uns heutzutage Chancen. Einfach ausgedrückt: Wir gehen nicht effizient mit den Dollars um, die wir im Verhältnis zu den Auswirkungen der Energieproduktion investieren. Wenn man über Energie wie über Lebensmittel denkt und versucht, die Welt zu ernähren, muss man in kalorienreiche Lebensmittel investieren, um möglichst effizient zu sein. Man muss viele Pfund Grünkohl für jedes Pfund Eiweiß essen, um die gleiche Kalorienmenge zu erhalten. Ähnlich verhält es sich mit der Energie. Öl, Gas, Kohle und Kernenergie sind die Brennstoffe mit der höchsten Proteindichte. Holz, Solar und Wind sind die Grünkohl-Äquivalente mit geringer Dichte. Unsere Politik lenkt unser Kapital auf Lösungen mit geringer Dichte und weg von Lösungen mit hoher Dichte. Das Ergebnis wird eine Katastrophe sein, denn wir werden nicht mehr genug Energie haben, um den weltweiten Energiebedarf zu decken. Das macht die heutige Zeit einzigartig und wird zu ungewöhnlichen Investmentmöglichkeiten mit geringem Risiko und hoher Rendite führen, wenn die politischen Entscheidungsträger die Notwendigkeit energiedichter Lösungen erkennen.